Einen schönen guten Morgen euch allen. Schönen guten Morgen an die Kameras auch. Schlagt doch eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt. Wir befinden uns im dritten Kapitel des Kolosserbriefs, Kolosser Kapitel 3, und wir haben heute die Verse 12 bis 17 vor uns mit dem Thema Neues Anlegen. Christina und ich waren unter der Woche im Kino in dem Science-Fiction-Blockbuster Tenet. Ein Film von Christopher Nolan. Und Christopher Nolan ist ja dafür bekannt, dass er gerne mit so Elementen spielt, wo man manchmal gar nichts mehr checkt. Das ist auch immer sehr witzig, dann im Kino rumzugucken und merkt, okay, der hat schon abgeschaltet, der auch. Und in Tenet, in diesem Film, ist es nämlich so, dass die Hauptpersonen ihren eigenen Inkarnationen in der Vergangenheit und in der Zukunft immer wieder begegnen. Und so kommt es an einer Stelle zu einem Zusammentreffen der Hauptperson mit seinem vergangenen Ich. Das Problem ist nur, er muss an diesem vergangenen Ich vorbei. Und es beginnt ein Kampf zwischen dem neuen Ich und dem alten. Und es ist sehr spannend zu sehen, weil es auch ein sehr herausfordernder Kampf ist, denn das alte Ich kennt natürlich sehr viel, auch von dem neuen Ich trotzdem noch. Und ich habe, als wir den Film geschaut haben, im Nachhinein zumindest erst, an die Predigt gedacht und an Kolosser 3. Und bevor sich jemand fragt, kann der Rudi auch einfach nur Filme gucken, ohne sofort an irgendwas zu denken? Ja, kann ich. Ich genieße Filme, meine Frau weiß das. Aber es ist spannend, sowas zu sehen, sowas zu entdecken und zu merken, ja, genauso sieht es ja manchmal bei uns aus, dass wir in unserem Alltag an Situationen kommen, wo wir unserem alten Ich, dem unveränderten Ich, begegnen und uns mit dem auseinandersetzen müssen und an ihm vorbei müssen. Und sowas beginnt uns auch in Kolosser 3. In Kolosser 3 verrät uns Paulus den Dreischritt zu echter Veränderung. Wir müssen hinaufschauen, wir müssen Altes ablegen und wir müssen Neues anlegen. Und heute geht es eben um Neues anlegen. Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Und ich lese einmal diese Verse für uns vor. Dort schreibt Paulus: Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zieht zu diesem allen aber die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Ja, das ist Gottes Wort für uns heute Morgen. Ich hoffe, dass er dir seine Wahrheit aufs Herz schreibt, dass er es auch bei mir tut und dass wir verändert werden durch sein Wort an diesem Morgen. Wir sollen nicht nur Altes ablegen, das war vor zwei Wochen, sondern wir sollen etwas Neues anlegen, um das Alte zu ersetzen. Den Text, den Jochen uns vorhin vorgelesen hat aus Epheser 4, zeigt das so, dass wir nicht einfach nur Nein sagen sollen zu Sünde und zum alten Leben, sondern wir sollen Ja sagen zu einem Leben mit Jesus und für Jesus. Und darum geht es in unserem Text, nämlich Neues anzulegen. Aber bevor Paulus uns auffordert, Neues anzulegen, macht er etwas sehr Entscheidendes und das dürfen wir auf gar keinen Fall überlesen. Er beginnt unseren Text mit folgenden Worten: Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Ja, vielleicht erinnert ihr euch daran, Kolosser 3 ist voll von Identitätssprache. Und so auch hier. Deswegen beginnt Paulus so mit diesen drei Begriffen: Auserwählte, Heilige, Geliebte. Und das sind extrem gewichtige Worte. Sowohl inhaltlich als auch heilsgeschichtlich. Ja, Paulus gebraucht hier Beschreibungen, die im Alten Testament nur für Israel verwendet wurden. Nur für Israel. Und hier wendet er sie auf Menschen an, die einen heidnischen Hintergrund haben. Die nichts mit Israel zu tun hatten. Und er nennt sie Auserwählte, Heilige und Geliebte. Und das war schon immer Gottes großer Plan. Er sammelt sich ein Volk aus allen Sprachen, Nationen und Kulturen. Wenn du also denkst, du kannst wegen deiner Herkunft, wegen deiner Vergangenheit, wegen was auch immer nicht zu Jesus kommen, das ist einfach nicht wahr. Jesus sammelt sich auch ein Volk aus allen Sprachen, Nationen und Kulturen. und aus Menschen mit jeder möglichen Vergangenheit. Und warum ist es so entscheidend, dass Paulus damit beginnt? Zum einen, die Veränderung, von der er hier spricht, ist verankert in meiner Identität in Christus. Darüber hatten wir gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch. Sie ist verankert in dem Leben, das ich durch Jesus habe. Und Paulus will uns eigentlich die ganze Zeit in Kolosser 3 nur sagen, lebe das aus, was du schon bist. Aber das, was Paulus hier schreibt, diese drei Begriffe, haben eine riesige Relevanz auch auf einer anderen Ebene. Und ich will das kurz erklären. Ich glaube, es gibt kaum eine Frage, die dich und mich, bewusst oder unbewusst, so beschäftigt wie die Frage nach unserer Identität. Wenn wir mal unsere Gesellschaft beobachten, was unsere Gesellschaft so beschäftigt, dann merken wir genauso, dass die Frage nach Identität extrem präsent ist. Überall. Aber was ist eigentlich Identität? Was ist das, worüber wir die ganze Zeit reden? Identität steht für mein Selbstverständnis. Und dabei geht es vor allen Dingen um zwei ganz entscheidende Fragen, nämlich wer oder was bin ich auf der grundlegendsten Ebene meiner Existenz? Und, das ist die zweite Frage, woraus ziehe ich meinen Wert und meine Bedeutung? Das sind zwei grundlegende Fragen, die mit Identität zu tun haben. Wer bin ich, wenn mal alles zur Seite geschoben wird, wer bin ich und woher ziehe ich meinen Wert? Tim Keller hat einmal darauf hingewiesen, dass es eigentlich nur zwei Arten von Identitäten in unserer Welt gibt. Das eine ist erarbeitete Identität und das andere ist geschenkte Identität. Und erarbeitete Identität ist tatsächlich das, was wir um uns herum die ganze Zeit sehen. Ja, wir erarbeiten unsere Identität durch Leistung, durch Erfahrung, durch Gefühle, durch Geld, durch Karriere, gesellschaftlichen Status, Anerkennung von Menschen oder unser Aussehen. Und wir hören immer wieder diese Sätze, du allein definierst, wer du bist. Du allein bestimmst, was du bist. Und auf den ersten Blick wirkt dieser Satz total befreiend. Ja, ich darf entscheiden, wer ich bin. Aber wenn wir mal länger darüber nachdenken, ist das eine furchtbare Perspektive, weil das legt so einen Druck auf die Einzelperson. Und es ist überhaupt nicht befreiend, sondern es ist auch überhaupt nicht, es bringt keine Sicherheit, denn in 2 Jahren kann ich mich komplett anders fühlen als heute. Es ist nicht befreiend. Es setzt mich unglaublich unter Druck. Und auf der anderen Seite, sagt Tim Keller, das andere ist geschenkte Identität. Eine Identität, die mir durch jemand anderen von außen zugesprochen wird. Und genau das passiert im Evangelium. Ja, durch Christus ist ein für alle Mal definiert, wer ich bin. Ich muss mir meinen Wert und meine Bedeutung nicht erarbeiten durch irgendetwas von mir außerhalb. Ich brauche mich von nichts und niemandem abhängig machen. Nicht die Stärke meines Willens, nicht mein Aussehen, nicht meine Leistung, nicht meine Gefühle. Nicht dort ist meine Identität verankert, sondern in Gottes Gnade und in dem, was er über mich sagt. Und deshalb sagt Paulus ganz am Anfang unseres Textes hier, was wir sind. Gott definiert, wer du bist, auserwählt, heilig und geliebt. Und was er uns damit eigentlich sagen will, ist, liebes Kind Gottes, leb doch einfach daraus. Leb doch nicht, zieh doch deinen Wert und deine Bedeutung und all die Dinge nicht aus dem, was du hast, was du erarbeitest oder erwirtschaftest, aus der Anerkennung deiner Freunde oder Arbeitskollegen, sondern zieh deinen Wert doch aus dem, was ich über dich sage. Denn ich bin der Schöpfer des Universums und ein größeres Urteil wirst du nirgendwo finden. Wer oder was definiert, wie du dich verstehst? Was ist der Reichtum, was ist der Schatz, aus dem du heraus deinen Selbstwert formulierst? Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir die Worte, die Paulus hier wählt, auf uns wirken lassen. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Bei der Vorbereitung der Predigt habe ich das überlegt. Gott hat Paulus diesen Text aufschreiben lassen. Das bedeutet für dich und mich, Gott wollte, dass du das hier liest. Er wollte, dass du weißt, wie er dich sieht, nämlich als Auserwählten, als Geliebten, als Heiligen. Das wollte er, unabhängig von deinen Gefühlen, deinem Versagen in der letzten Woche, den Kämpfen, die du im Moment hast. Das ist, wie Gott dich sieht. Und Gott hat das aufschreiben lassen, für dich und mich. Und wenn du Gottes Kind bist, ist, ist das eine wunderbare Perspektive. Ich hoffe, dass das dein Herz mit Hoffnung, mit Gewissheit und Dankbarkeit erfüllt und vielleicht sogar mit Begeisterung, dass der König des Universums dich so sieht. Egal wie du dich gerade fühlst, ob du dich gerade kostbar fühlst und wertvoll oder nicht, er sieht dich so. Er sieht dich so, er sieht dich als heilig, als auserwählt, als geliebt. Lass nicht deinen Selbstwert und deine Identität davon definieren, was du fühlst. Das, was andere über dich sagen oder durch das, was du hast oder eben nicht hast. Sondern lass es definieren von dem Schöpfer des Universums. Und ausgehend davon, von diesen Dingen, von diesen drei Ausdrücken, richtet Paulus jetzt drei große Aufrufe an uns, drei Appelle. Ihr seid auserwählte, heilige, geliebte. Wie könnt ihr eure Identität ausleben? Und jetzt kommen diese drei Punkte, nämlich lass Jesu Wesen sichtbar werden, lass seinen Frieden euer Herz regieren und lass sein Wort in euch wohnen. Leon Goretzka, Fußballer vom FC Bayern, hat die Corona-Zeit genutzt, um ein echtes Tier zu werden. Eine Maschine. Er war früher eher ein schmächtiger junger Mann und hat die Corona-Zeit genutzt, um zu trainieren und hat dann am Ende immer wieder so Bilder hochgeladen von sich, eine komplette Transformation mehr oder weniger durchgemacht. Und in einem Foto stand dann drunter, werde die beste Version deiner selbst. Werde die beste Version deiner selbst. Als ich das Bild gesehen habe und dann den Satz da, habe ich mir gedacht, okay, das ist komplett gegensätzlich zu dem, was Jesus von mir will. Das Motiv von Veränderung im säkularen Bereich ist Selbstverwirklichung. Du sollst dich selbst finden oder eben werde die beste Version deiner selbst. Bei Jesus ist das komplett anders. Wenn wir uns mal anschauen, die Kolosser 3, dann gibt es drei Dinge, wie christliche Veränderung läuft, worauf sie hinausläuft. Das erste, sie ist Christus-zentriert. Das bedeutet, nicht ich soll immer sichtbarer werden, sondern Jesus soll immer sichtbarer werden. Das zweite, sie ist Gott-zentriert. Das ist Vers 17 in unserem Text. Es läuft alles darauf hinaus, dass Gott verherrlicht wird durch mein Leben. Und das dritte, sie ist gemeindezentriert. Ja, die Ortsgemeinde ist für echte Veränderung zentral. Gott nutzt andere, um mich umzugestalten und er gebraucht mich, um andere umzugestalten. Ja, echte Veränderung führt immer zu einer tiefen Verbindung zu meinen Brüdern und Schwestern. Und das sehen wir auch in unserem Text. Paulus zeigt uns vor allem in den Versen 12 bis 14, dass unsere Veränderung in unseren Beziehungen erfahrbar werden soll. Schaut mal, was er hier schreibt in Vers 12. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Ja, das sind Dinge, die uns auszeichnen sollen, im Gegensatz zu dem, was wir vor zwei Wochen hatten. Eben nicht Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und Lügen. Das sind die Dinge, die uns zu unserem alten Ich gehören. Und sie sollen ersetzt werden. Ja, und wenn wir bedenken, was Paulus in Vers 11, also direkt vor unserem Text, gesagt hat, dann merken wir schnell, worum es ihm hier geht. Paulus will nicht, dass einfach alle Unterschiede zwischen uns wegfallen, sondern er möchte, dass Jesus sichtbar wird. Ja, Vers 12 ist wie eine Schlussfolgerung aus dem Text vorher. Ich weiß nicht, wie das bei euch steht. Bei mir steht, zieht nun an. Das Wort nun ist einer der wichtigsten Begriffe überhaupt in der Bibel. Weil das die Verbindung schafft zu dem Text vorher. Zieht nun an und dann geht's los. Was er also sagen will ist, Christus soll sichtbar werden, Vers 11, zieht nun an. Also was Paulus in Vers 12 uns sagt, ist nicht einfach nur, Christen sollen besonders nette Menschen sein, strengt euch bitte an, sondern was er sagt ist, euer Ziel ist, Christus sichtbar machen, zieht an. Dann zieht das hier an. Warum? Weil das die Wesenszüge von Jesus selbst sind. Das sind die Wesenszüge von Jesus. Das ist, was Jesus gekennzeichnet hat in seinem Umgang mit seinen Mitmenschen. Das ist sein Charakter. Er hat diese Dinge perfekt ausgelebt, als er auf der Erde war. Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Güte, Demut, Milde. Und weil wir eben Jesus immer ähnlicher werden sollen, sollen wir diese Dinge anziehen wie Kleider, die nach außen hin klar kommunizieren, dass wir für immer verändert wurden. Ihr habt das gemerkt, ne? Paulus gebraucht immer noch dieses Bild vom Kleidungswechsel. Die Wesenszüge, die er nennt, sind wie ein Gewand, das wir anziehen. Und es bildet einen krassen Gegensatz zu den Kleidungsstücken, die wir vorher anhatten. Ja? Nicht nur zu unserem alten Ich, sondern auch zu dem, was um uns herum gelebt wird ganz oft und auch von uns selbst. Schaut mal diese Worte an, die Paulus hier gebraucht. Das erste ist tiefes Mitgefühl und Freundlichkeit. Tiefes Mitgefühl und Freundlichkeit. Also eben nicht Egoismus und Selbstbezogenheit, der nur danach hungert, andere zu übertreffen, sondern was Paulus hier will, ist, öffnet euer Herz für andere. Dreht euch nicht um euch selbst die ganze Zeit, sondern öffnet euer Herz für die Sorgen und Nöte anderer. Tiefes Mitgefühl und Freundlichkeit. Dann nennt er Demut und Sanftmütigkeit. Ja, eine Tugend, die dermaßen out ist in unserer Zeit. Ja, wo es ganz oft nur um Selbstprofilierung geht. Auch manchmal um die Bereitschaft, über Leichen zu gehen, um meine Ziele zu erreichen. Und dagegen sagt Paulus, nein, ihr sollt den anderen höher achten als euch selbst. Denkt erstmal an das Wohl des anderen, bevor ihr an euch denkt. Übrigens, Demut bedeutet nicht, klein von sich zu denken, sondern es bedeutet, weniger an sich zu denken. Es gibt Leute, die wirken sehr demütig, aber es ist keine echte Demut, sondern es ist einfach Stolz in einer anderen Form. Demut bedeutet Mut zum Dienen. Es bedeutet mutig sein. Nicht klein von sich denken, sondern weniger an sich denken und an andere stattdessen. Und Sanftmütigkeit bedeutet nicht Schwäche, sondern Selbstkontrolle, die aus einer tiefen Zufriedenheit in Jesus entsteht. Ich brauche nicht mich durchboxen, ich brauche nicht über Leichen gehen, weil ich alles, was ich brauche, in Christus habe. Und dann nennt Paulus Geduld, nämlich die Bereitschaft, Menschen zu tragen und zu ertragen. Und dann stellt sich die Frage, wie lebt man diesen Charakter denn aus? Wie lebt man diese Dinge aus? Und die Antwort liegt in Vers 13. Vers 12 und Vers 13 hängen zusammen. Eigentlich könnte man folgendermaßen übersetzen, zieht diese Dinge an und dann, indem ihr einander ertragt und euch gegenseitig vergebt, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Bedeutet, unsere neuen Kleider zeigen sich ganz konkret in unseren Beziehungen. Im Miteinander, in der Ortsgemeinde, in der Familie, in der Ehe. Und das ist das Herausfordernde, unsere neuen Kleider zeigen sich gerade in Momenten, wo es schwer wird, wo wir herausgefordert werden, zu vergeben und andere zu ertragen. Sie zeigen sich in Momenten, wo wir vielleicht Verletzung und Benachteiligung erlebt haben. In Momenten, wo wir fest davon überzeugt sind, dass wir aber Recht haben. Und dass der andere erstmal kommen muss, um sich zu entschuldigen, bevor ich ihm meine Vergebung anbiete. Aber gerade in diesen schweren Momenten, wo unser altes Ich auf seinem Recht besteht, wo es sich weigert zu vergeben, wo unser altes Ich beteuert, der andere habe mein Verständnis nicht verdient. Gerade in diesen Momenten wird Jesus sichtbar. Wenn wir trotzdem vergeben. Wenn wir trotzdem alles für Versöhnung tun. Und wenn wir trotzdem für Einheit in unserer Gemeinde, in unserer Ehe kämpfen und die Tür eben nicht zuhauen. Es gibt zwei Arten von Christen. Es gibt trotzdem Christen und es gibt trotzige Christen. So kann man sich das ganz gut merken. Und trotzdem Christen treten mit Gottes Kraft heraus aus diesem furchtbaren Teufelskreis von Rechthaberei, Rache und Vergeltung. Und sie erleben Befreiung dadurch. Trotzige Christen bleiben in diesem Zyklus. Und was in ihnen wächst, ist immer mehr Bitterkeit und Bitterkeit und Bitterkeit. Und wir sollen trotzdem Christen sein. Warum? Weil Christus uns trotzdem vergeben hat. Weil er trotzdem ans Kreuz gegangen ist für dich und mich. Und das ist, was Paulus in Vers 13 uns sagt. Er sagt, vergebt einander, wie auch der Herr euch vergeben hat. Er bringt das Evangelium, weil das Evangelium die Kraft ist, die uns zu trotzdem Christen macht. Wir sollen nicht einfach nette Menschen sein, sondern Menschen, die eine Art der Vergebung praktizieren, die anders ist, weil sie ihren Ursprung im Herzen Jesu hat. Und was für eine Vergebung hast du? Was für eine Vergebung hast du bei Jesus erfahren? Er hat dir vollkommen vergeben. Er hat dir vollkommen frei vergeben. Und jetzt kommt's, Jesus hat dir sogar gerne vergeben. Ja, und Paulus fordert uns dazu auf und er sagt dann in Vers 14, dass wir über diesen Dingen die Liebe anziehen sollen, wie einen Gürtel, weil die Liebe alle diese Wesenszüge zusammenfasst. Weißt du, Gott liegt unglaublich viel an deinem und meinem Charakter. Mehr als an unserem Dienst in der Gemeinde. Ich sage nicht, dass der Dienst in der Gemeinde unwichtig ist, auf gar keinen Fall. Aber Gott liegt unglaublich viel an deinem Charakter. Denn Gott ist ein Gott, der unsere Herzen verändern will, um unser Wesen umzugestalten, damit einer immer sichtbarer wird, nämlich Jesus. Und deshalb will ich dich fragen, welche Kleider hast du an? Welche Charakterzüge sehen andere an dir? An mir, an unserer Gemeinde? Sehen sie Charakterzüge Jesu? Sehen sie seine Geduld, seine Menschenliebe, seine Freundlichkeit, sein Mitgefühl, seine Demut, seine Bereitschaft, diese Extrameile doch noch zu gehen? Welche Kleider trägst du im Umgang mit deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde? Welche Kleider hattest du beim letzten Konflikt an in dieser Gemeinde? Mit einem Bruder oder einer Schwester? Ist dein Herz deiner Gemeinde gegenüber geöffnet? Trägst du andere mit Geduld und Liebe? Schlägt dein Herz für Geschwister? Wir können das mal daran testen. Was macht das mit dir, wenn du hörst, dass es jemandem wirklich schlecht geht? Was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du hörst von jemandem, dass jemand von Jesus wegdriftet? Ich glaube, es gibt drei mögliche Reaktionen. Wir können mit Ignoranz reagieren. Okay, ist halt so. Wir können selbstgerecht reagieren. Nach dem Motto, habe ich schon immer gewusst, dass der irgendwann weggehen wird. Oder aber wir reagieren wie Jesus über Jerusalem reagiert hat. Mit Mitgefühl. Und fangen an zu beten. Und fangen vielleicht sogar an, um diese Person zu weinen. Weil wir wissen, dass das Weg von Jesus bedeutet, nicht gut, nicht gut. Welche Kleider trägst du in Bezug auf deine Gemeinde? Aber ich möchte heute einfach, weil es eine Last ist, die wir auch als Älteste mit uns rumtragen, diese Frage stellen, welche Kleider trägst du im Umgang mit deinem Ehepartner? Welche Kleider? Ist es Jesu Wesen, das durch dich durchscheint? Seine Geduld, sein Mitgefühl, seine Vergebungsbereitschaft, sein unglaublich weites Herz? Oder sind es die alten Kleider von Wut, von Egoismus und Stolz? Ich glaube, dass es vor allen Dingen zwei Sachen gibt, die unsere Ehen immer wieder eingreifen. Das eine ist das Verdienstdenken und das andere ist das Anspruchsdenken. Das Verdienstdenken geht so: Ich habe Besseres als das hier verdient und deswegen gehe ich. Mein Ehepartner hat meine Vergebung nicht verdient. Weißt du, wer auch keine Vergebung verdient hat? Du und ich. Das Einzige, was wir verdient haben, ist, dass Gott uns für immer verloren gehen lässt. Das haben wir verdient. Das haben wir verdient. Und dann gibt es das Anspruchsdenken. Mein Ehepartner ist nicht so, wie ich gern das hätte, wie ich das gern hätte. Er ist einfach nicht so. Stell dir vor, Gott würde mit uns so reden. Boah, wie oft sind wir nicht so, wie wir eigentlich sein sollten? Und stell dir vor, Gott würde dann sagen, ja, du bist einfach nicht so, wie du sein solltest. Ich gehe dann mal. Macht er aber nicht. Er ist treu und bleibt an unserer Seite. Christliche Ehen leiden am meisten daran, dass wir das Evangelium von Jesus nicht genügend Raum in unseren Herzen geben. Ich bin sogar davon überzeugt, dass das der Hauptgrund ist, warum leider auch christliche Ehen, auch in unserer Gemeinde, leiden und scheitern. Und deswegen will ich mich vor allen Dingen an die jungen Ehen, weil die mir ganz besonders am Herzen liegen, richten. Lasst das Evangelium in eure Herzen sinken. Lasst es nicht zu, dass das Kreuz aus der Mitte eurer Ehe verschwindet. Lasst es auf gar keinen Fall zu. Sondern lasst es da stehen. Und wenn ihr das tut, dann gibt es, egal wie dunkel die Tage im Moment bei euch in der Ehe auch aussehen, es gibt Hoffnung, weil Christus da ist. Mit seiner Versöhnung und seiner Vergebung. Lasst das Evangelium in eure Herzen sinken. Und dann nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Erinnert euch regelmäßig an das, was ihr in ihm habt, an den Reichtum, den ihr in ihm habt. Dass ihr selbst auserwählt, heilig und geliebt seid, obwohl ihr das auch nicht verdient habt. Obwohl wir das nicht verdient haben. Lebe als jemand, der unglaublich reich beschenkt ist. Behandle deine Geschwister und auch deinen Ehepartner als jemand, der selbst unvergleichliche Liebe erfahren hat. Reagiere beim nächsten Konflikt als jemand, der selbst unverdiente Vergebung erfahren hat. Und lass so Jesus aufleuchten. Und Paulus geht dann einen Schritt weiter und zeigt uns, wie wir das machen. Er gibt uns zwei Appelle. Und der erste davon ist in Vers 15, lass seinen Frieden dein Herz regieren. Lass seinen Frieden dein Herz regieren. Ich habe einen coolen Satz gefunden unter der Woche. Ein echter Rechthaber hält selbst die Meinung seines Echos für falsch. Kennt ihr solche Momente, ihr habt einen Konflikt in der Familie oder in der Ehe oder was auch immer und gerade ist etwas Ruhe eingekehrt, die Sache scheint so langsam abzuebben und alle atmen gerade so durch, aber dann kommt einer oder eine, die möchte unbedingt noch was sagen und in dem Moment bricht es wieder völlig aus. Der Damm bricht los. Ja, ein echter Rechthaber hält selbst die Meinung seines Echos für falsch. Paulus hat immer noch unsere Beziehungen als Christen im Blick, wenn er in Vers 15 schreibt, und der Friede des Christus regiere eure Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Es ist interessant, was Paulus hier sagt. Er sagt, der Friede soll eure Herzen regieren. Das ist ein Begriff aus dem Sport. Hier steht eigentlich so etwas wie, der Friede soll wie ein Kampfrichter das letzte Wort in eurem Konflikt haben. Also was Paulus hier sagt ist, lass seinen Frieden das letzte Wort haben in deinem Herzen und in deinen Konflikten. Er erinnert uns daran, dass das unsere Berufung ist. Wir sind dazu berufen, diesen Frieden mit aller Macht zu suchen. Es ist nicht etwas, was wir uns nach Laune und Person aussuchen können. Das ist unsere Aufgabe. Christus ist gestorben, um uns Frieden mit Gott und untereinander zu bringen. Das ist, was Paulus in Epheser 2 uns sagt. Ja? Denn er ist unser Friede, also Christus. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch, abgebrochen. Christus hat für diesen Frieden gesorgt. Wir wurden vereint durch den Glauben an ihn, durch sein Blut. Und unsere Aufgabe besteht darin, diesen Frieden in unseren Herzen und unseren Konflikten regieren zu lassen. Deswegen sagt Jesus zum Beispiel auch in der Bergpredigt, dass wir Friedensstifter sein sollen. Es ist etwas, was wir aktiv suchen sollen. Wer oder was regiert dein Herz? Wer oder was hat bei dir in deinem Herzen immer das letzte Wort, wenn plötzlich ein Streit aufkommt? Ist es Christus und sein Frieden oder ist es dein altes Ich, vielleicht dein Stolz oder deine Ehre? Scann mal deine letzten Konflikte, die du so hattest. Ich vermute mal, dass jeder in diesem Raum zwischendurch mal Konflikte hat, außer die besonders starken Christen unter uns. Aber scann das mal, die letzten Auseinandersetzungen mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit Freunden, in der Gemeinde. Was war dein übergeordnetes Ziel in diesem Konflikt? Ich will unbedingt Frieden oder ich will unbedingt Recht? Ich will unbedingt Versöhnung oder ich will, dass der andere am Ende wirklich versteht, dass ich doch richtig liege? Ja, was ist mit deinen inneren Konflikten, mit unausgesprochenen Ablehnung gegenüber anderen? Strebst du nach Frieden, dass du konkrete Schritte angehst, um das loszuwerden, oder lässt du Bitterkeit in dir heranwachsen? Ich meine, was wäre das, was wäre in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften und Ehen möglich, wenn wir uns das als festes Ziel vornehmen würden? Ich will, dass Gottes Friede meine Beziehungen regiert. Um jeden Preis will ich, dass Gottes Friede das letzte Wort hat. Aber dazu müssen wir natürlich unsere Herzen von seinem Frieden bestimmen lassen. Und wie macht man das? Paulus verrät es uns am Ende von Vers 15 in dem ganz kurzen Satz: und seid dankbar. Ja, man könnte fragen, okay, wie kommt er jetzt plötzlich auf Dankbarkeit an dieser Stelle? Ich glaube, er meint eine Dankbarkeit für den Frieden, den Gott mir mit sich selbst geschenkt hat. Und zwar, als ich noch sein Feind war. Ja, mit diesem Frieden hat er mir alles geschenkt, was ich brauche. Und der Gedanke dahinter ist ganz, ganz simpel. Bewusste Dankbarkeit für all das, was Gott mir in seinem Sohn geschenkt hat, erfüllt mein Herz mit einer tieferen Zufriedenheit und Ruhe in Christus. Und das bedeutet, dass ich mein Gegenüber nicht mehr als Gegner sehen muss oder so, sondern dass ich zufrieden sein kann. Ich kann ruhig sein. Ich meine, wir müssen mal überlegen, ne? Ein Herz, das mit tiefer Dankbarkeit und Anbetung gefüllt ist, wird zur selben Zeit nicht mit Ablehnung gegenüber Mitmenschen gefüllt sein können. Das geht nicht. Und deswegen sagt Paulus einfach nur hier am Ende: und seid dankbar. Und seid dankbar. Lass dein Herz von seinem Frieden regieren und du wirst immer mehr Jesu Wesen sichtbar werden lassen. Aber nicht nur das, sondern, und das ist der zweite, letzte Aufruf, lass sein Wort in dir wohnen. Vers 16 schreibt Paulus: das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lernt und ermahnt euch gegenseitig, mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Es ist spannend, was Paulus hier sagt. Er sagt: lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Also Wort des Christus bedeutet Gottes Wort, klar. Dann sagt er reichlich, also er spricht von einer regelmäßigen Beschäftigung mit Gottes Wort. Es bedeutet, ich tauche da ein, ich grabe, ich lebe darin. Und dann lass es in dir wohnen. Also beweg es in deinem Herzen. Lass es in dir leben. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung: Rudi, hat Gottes Wort ein Zuhause in deinem Herzen? Hat Gottes Wort ein Zuhause in deinem Herzen oder ist es eher ein gelegentlicher Gast, der zwischendurch vorbeischaut, aber eher unregelmäßig? Ja, Paulus will uns hier wirklich auffordern: lass Gottes Wort keinen gelegentlichen Gast in deinem Herzen sein, lass es Wurzeln schlagen. Sei in Gottes Wort zu Hause, damit es in dir zu Hause ist. Dann wird es seine Kraft entfalten, dann wirst du Veränderung erleben. Ja, das ist genau das, was Paulus uns in 2. Korinther 3 sagen will. Er sagt: wir schauen in Gottes Wort die Herrlichkeit von Jesus an und werden so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das Problem ist, glaube ich, und ich glaube, hier sind wir alle, machen wir uns alle schuldig. Unbewusst denken wir alle, dass wir uns mit geistlichen Häppchen zwischendurch ernähren könnten. Dass das ausreicht. So geistliche Häppchen zwischendurch. Also diese Häppchen, die es dann immer bei Hochzeiten gibt, bevor es wirklich zum Essen geht. So. Die eigentlich keiner braucht, weil jeder wartet auf das richtige Essen. Ja, aber wir denken, das reicht, geistliche Häppchen. Aber wie definiert Jesus seine Jünger in Johannes 8? Er sagt: ihr seid meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Das heißt, wenn ihr daran festhaltet, damit lebt, wenn ihr regelmäßig und kontinuierlich die Kraft daraus zieht. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind wie kleine Säuglinge oder Babys, die einfach nur an der Flasche kurz nuckeln, die wegschmeißen und sich wundern, warum sie immer noch Hunger haben. Dass wir so sind und uns dann fragen, warum Gottes Kraft nicht in unserem Leben so wirklich zur Geltung kommt. Warum wir nicht fähig sind zu vergeben. Warum wir nicht die Kraft haben, einander zu dienen, den Ehepartner zu lieben. Weil wir seinem Wort keinen Raum geben in unserem Leben. Und es ist richtig toll, wie Paulus jetzt hier in unserem Text zeigt, wie wir das machen können. Und er zeigt uns, wie wir einander dafür brauchen. Und ich möchte jetzt am Ende der Predigt einfach noch das aufzeigen, wie Paulus das macht. Schaut mal in Vers 16 rein, was er da sagt. Er sagt, gibt uns zwei ganz praktische Werkzeuge, die uns helfen, Gottes Wort in uns wohnen zu lassen. Und hier merkt man wirklich, dass wir als Christen nicht alleine unseren Glauben führen können und leben können, sondern dass Beziehungen eine große Rolle im Plan von Gott spielen. Denn eigentlich steht hier so Folgendes. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. So, und dann geht aber der Satz weiter. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Also was er sagt ist, du kannst das Wort Gottes in dir wohnen lassen, wenn du Freundschaften, Beziehungen hast, wo andere Gottes Wort in dein Leben hineinsprechen. Wisst ihr, das ist der Grund, warum wir sagen, dass Kleingruppen und Hauskreise so unglaublich wichtig sind. Und ich hoffe so sehr, dass irgendwann unsere komplette Gemeinde davon begeistert ist, von diesem Gedanken, in Kleingruppen und Hauskreisen sich zu versammeln, um sich gegenseitig Gottes Wort zu sagen. Weil das brauchen wir. Weil Christus im Wort meines Bruders manchmal größer ist als in meinem Herzen. Deswegen brauche ich das. Deswegen brauchen wir Jüngerschaftsbeziehungen, Kleingruppen, Hauskreise. Aber nicht nur das. Und jetzt wird's, ich finde das Hammer, vielleicht ihr ja auch, was jetzt kommt. Nämlich, Paulus sagt, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn bei euch jetzt ein Punkt in der Bibel ist, dann macht den weg. Weil das ist falsch. Das ist in der deutschen Bibel leider nicht so gut rüberkommt, weil eigentlich steht da Folgendes. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig und dann geht der Satz einfach weiter. Mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Was er uns also sagt, ist nicht nur Jüngerschaft, Hauskreise, Kleingruppen, sondern Gottesdienst und gemeinsamer Gesang, gemeinsame Anbetung ist dieser Kontext, wo wir Gottes Wort in uns wohnen lassen können. Deswegen wollen wir Lieder singen, die durchtränkt sind von Gottes Wort. Herr Johannes Calvin hat es so deutlich einmal gesagt, warum singen eigentlich Christen? Weil es so wichtig ist, dass die Emotionen der Gläubigen mit den Wahrheiten Gottes verbunden werden. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, beim nächsten Mal, wenn du darüber nachdenkst, nicht zum Gottesdienst zu gehen, geh trotzdem, nicht wegen dir, sondern wegen deinen Geschwistern. Wegen denen. Und das nächste Mal, wenn wir hier gemeinsam singen und du hast irgendwie überhaupt keine Lust zum Singen, sing trotzdem laut mit, wegen dem, der neben dir sitzt. Weil es könnte sein, dass selbst dein schiefer Gesang von Gott gebraucht werden kann, um in dem Herzen was zu tun. Deswegen sing laut mit. Sing laut mit. Du singst nicht für dich selbst. In erster Linie, du singst für deinen Bruder und deine Schwester. Wir müssen weg von diesem Konsumdenken kommen, dass ich hier bin wegen mir. Was hat Gott mir zu sagen? Ja, natürlich hat er auch dir was zu sagen. Aber lass uns doch mal unser Herz öffnen für die anderen und sagen, hey, ich will zum Gottesdienst gehen wegen der anderen. Ich will laut mitsingen und laut Amen sagen, wenn gebetet wird, damit andere ermutigt werden. Deswegen lasst uns laut singen. Und das ist total doof, dass wir ab nächsten Sonntag erstmal nicht mehr singen. Aber wenn wir dann wieder singen, dann lasst uns laut singen für die anderen. Und was Paulus uns hier sagt, und das ist der Gedanke, der so wichtig ist, echte Veränderung ist gemeindezentriert. Gott stellt uns in ein Volk und stellt uns damit in Verantwortung füreinander. Ja, ein dauerhaftes Leben ohne echten Bezug zu deiner Gemeinde ist nicht nur schädlich für dich und mich. Wir machen uns schuldig aneinander. Wir machen uns schuldig an dem, was Jesus so wertvoll ist, nämlich seine Gemeinde. Und das ist Paulus' Botschaft an uns, wie Veränderung passiert. Und wenn wir uns jetzt den Text einmal aus der Vogelperspektive ansehen, merken wir, was er uns sagen will. Wo Gottes Wort wohnt, regiert immer mehr Gottes Friede. Und wo sein Friede regiert, wird auch sein Wesen in uns und unter uns sichtbar. Deshalb lass Gottes Wort in dir zu Hause sein, damit sein Friede dich regiert und sein Wesen in deinem Leben aufleuchtet. Amen.